Gefangener in Rom. Und zwar hat die Verfolgungswelle durch Kaiser Nero richtig Fahrt aufgenommen und der Paulus sitzt schon im Gefängnis und relativ kurze Zeit später wird der Apostel Petrus hingerichtet werden und Paulus sitzt jetzt im Gefängnis in Rom und weiß ganz genau, das sieht alles andere als gut aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bald sterben muss, dass ich hingerichtet werde, ist ziemlich groß. Und in dieser Situation ist sein Adlatus, ein ganz wichtiger Mitarbeiter, er nennt den Timotheus sein Kind im Glauben, gerade in Ephesus in der Gemeinde und dort ist er gegenwärtig Gemeindeleiter. Und im Rahmen dieses Briefes wünscht sich der Paulus auch, dass der Timotheus nochmal zu ihm kommen soll. Und ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Also hier an der rechten Seite unten ist Ephesus, Rom ist oben links. Das heißt also, der Timotheus hat schon eine richtige Strecke zurückzulegen, damit er überhaupt da zum Paulus nach Rom kommt. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass er ziemlich bald, nachdem er diesen Brief erhalten hat, losgezogen ist. Denn er wusste ja nicht, wie lange überhaupt der Paulus noch zu leben hat, weil die Situation sich im Rahmen der Christenverfolgung sehr zugespitzt hat. Ich habe euch auch mal ein paar Bilder aus Ephesus mitgebracht. Auf der rechten Seite sehen wir Ephesus zur Zeit von Paulus und ganz spannend finde ich oben links, hier haben wir die Hafenstraße hier und diese Hafenstraße, die finden wir letzten Endes genau hier, also vor dem Theater und hier ist das große Theater von Ephesus und das haben wir hier. Das heißt also, diese ganzen Gebäude hier, die können wir so auch nochmal sehen, wie sie damals ausgesehen haben. Oben rechts ist das Bild vom Artemis-Tempel. Der wird gleich auch nochmal gezeigt. Hier sehen wir ein Bild oben links. Das ist ein Nachbau dieses Tempels. Rechts sehen wir einen Tempeleingang von einem anderen Tempel. Unten eins der großen Stadttore und ein Bild von der Bibliothek aus Ephesus, die heute noch so erhalten ist. Warum zeige ich euch das? Ich möchte es euch deshalb zeigen, weil ich einfach beeindruckt bin davon, was diese Menschen damals schon geleistet und gebaut haben. Die Speismaschine war noch nicht erfunden und trotzdem haben die solche Gebäude dahingestellt, ja, die auch getragen und gehalten haben. Das heißt, die waren, was die Baukunst betrifft, wirklich unglaublich weit. Das ist kein Pappenstiel, solch riesige Gebäude auch so Rundbögen da zu bauen, also beeindruckt davon, was diese Menschen schon damals geleistet haben in Ephesus. Der Timotheus ist Leiter dieser Gemeinde in Ephesus. Und das ist eine Gemeinde, da war es schwierig, da gab es Irrlehrer, da gab es falsche Lehre, die mussten damit rechnen, dass ständig mehr Menschen auch von der Gemeinde entfernt werden, weil sie gefangen genommen werden aufgrund ihres Glaubens. Und dazu kommt auch eine große Gottlosigkeit. Und dann kommt es noch, dass die Leute sich von dieser Christenheit entfernen. Also die gehen immer mehr weg. Der Paulus hat auch schon gesagt, ich bin mittlerweile alleine hier. Alle anderen sind weggegangen, haben mich alleine gelassen in dieser Gefangenensituation. Das ist wirklich übel. Und jetzt in dieser Situation muss der Timotheus diese Gemeinde in Ephesus leiten. Und das ist schwer. Er musste eine Gemeinde leiten, wo Irrlehrer kamen, also Menschen von außen kamen, die eine falsche Lehre in die Gemeinde reingebracht haben. Und wir dürfen nicht vergessen, die hatten damals keine Bibel, wo die nachschlagen konnten und gucken konnten, was steht denn hier eigentlich? Passt das eigentlich? Ist das dem Wort Gottes gemäß? Stimmt das wirklich? Es gab sicherlich schon 1, 2, 3 Briefe von Paulus, aber mehr noch nicht. Es war eine Gemeinde, in der Gottlosigkeit sich breit machte. Gottlosigkeit ist keine Erfindung der 2000er Jahre, das gab es damals schon. Und in diese Situation hinein will der Paulus den Timotheus einfach nochmal ermutigen und ihn unter anderem auffordern, das Evangelium auch treu weiterzusagen, auch in dieser schwierigen Situation. Und er schreibt in 2. Timotheus 1, Vers 7, und das ist der Text, über den wir heute nachdenken wollen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir wissen vom Timotheus, dass er wahrscheinlich so ein bisschen kränklicher Mensch war. Der Paulus sagt ihm einmal, pass mal auf, trink mal ab und zu ein Glas Wein, ist für deinen Magen gut, dass du nicht immer Probleme mit deinem Magen hast, dass das mal ein bisschen besser geht. Und jetzt kommt diese Gemeindesituation noch dazu. Irrlehrer, Gottlosigkeit, Verfolgung. Da kannst du schon mal feige werden. Da kannst du schon mal den Mut sinken lassen und da kann man schon mal verzweifeln. Aber dieser Timotheus, der war zur Berufung, er war dazu berufen, diese Gemeinde wirklich zu leiten. Er war unter Handauflegung als Ältester, als Gemeindeleiter berufen worden. Er ging der Gemeinde voran. Und darum sagt Paulus, hör mal zu, Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben. Wörtlich heißt er wirklich Feigheit. Das Gegenteil von der Feigheit ist vielleicht eher die Männlichkeit, also Kühnheit, Verwegenheit, Mut. Alles das ist das Gegenteil von Feigheit. Und der Timotheus, der ist in dieser Situation, wo es so schwer geworden ist für ihn, vielleicht wirklich ein bisschen feige geworden, hat sich ein bisschen zurückgehalten, hat ein bisschen Menschenfurcht bekommen. Das bete ich vor jedem Gottesdienst. Herr, schenk mir, dass ich keine Menschenfurcht habe. Weil wenn manche mich angucken, dann denke ich schon, gleich springen sie dir ins Gesicht. Ja? Weil ihr so ernst guckt. Ich meine, das ist nicht böse, ist so. Ich gucke wahrscheinlich genauso ernst. Aber ich bete immer darum, Herr, schenk mir keine Menschenfurcht, dass ich keine Angst habe, euch das Wort Gottes weiter zu sagen, egal wie grimmig ihr guckt. Das darf mich nicht interessieren. Und der Herr Jesus, der hat mit ähnlichen Worten auch schon mal die Christen ermutigt. In Johannes 14, Vers 7, da sagt er zu den Jüngern, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht, keine Angst haben. Ja? Und der Paulus will jetzt sagen, Timotheus, pass auf, nicht Angst haben, nicht in der Hose machen, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit, das setzen wir dem entgegen. Und darüber denken wir jetzt auch gemeinsam nach. Manchmal ist das schon ganz schön herausfordernd, das Evangelium weiterzusagen. Da kann man schon mal Bammel haben. Jetzt hier im Gottesdienst ist das einfach, ist ja klar. Ihr seid in einem Gottesdienst, ihr erwartet irgendwas Frommes, brauche ich keine Angst haben, vor euch zu reden. Aber schwierig wird es im Alltag. Schwierig wird es morgen früh im Rewemarkt. Da wird es schwierig. Jetzt hier ist es alles ein geschützter Rahmen, sag ich mal. Und darum sagt Paulus, ich wünsche mir, dass die Christen stark werden, und zwar stark werden an dem inwendigen Menschen. Ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, die durch seinen Geist euch innerlich stark macht. Dass du innerlich Schneid hast. Und aus diesem Geist, darum heißt dieser Geist Gottes auch Geist der Dynamis. Da ist Kraft dahinter, Dynamik. Auch unter schwierigen Bedingungen das Wort Gottes weiterzusagen. Und dieser Geist Gottes schenkt Kraft, auch in anderen Gemeindesituationen sich in die Gemeinde einzubringen, zu investieren. Und darum schreibt ja Paulus auch an anderer Stelle, wenn ich schwach bin, dann bin ich eigentlich wirklich stark, weil dann nämlich der Geist Gottes durch mich wirkt, weil der mich stark macht. Ich selbst bin eigentlich schwach, ich selbst bin eigentlich ängstlich, ich traue mich nicht, aber dieser Geist Gottes, der macht mich stark. Und diese Kraft hängt ganz eng damit zusammen, wie meine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus aussieht. In Johannes Evangelium, bei den Ich-Bin-Worten, sagt der Herr Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich läuft nichts. Das heißt also, je weiter ich mich von Gott und dem Herrn Jesus entferne, desto schwächer werde ich. Desto weniger wirkt der Heilige Geist durch mich. Und der Umkehrschluss ist klar, je enger ich bei Gott und dem Herrn Jesus bin, desto mehr profitiere ich auch von dieser Kraft. Und darum ist die erste Frage heute Morgen, wie nah bist du am Herrn Jesus dran? Das meint jetzt nicht, dass du heute Morgen im Gottesdienst bist. Das ist eine gute Sache. Wie nah bist du insgesamt am Herrn Jesus dran? Es ist klar, dass auch die Nähe zum Herrn Jesus manchmal schwankt. Die ist nicht immer ganz dicht. Aber wie ist es grundsätzlich? Bin ich grundsätzlich dicht bei ihm? Oder habe ich grundsätzlich eigentlich Distanz? Die Frage kannst du dir nur selbst beantworten. Gott gibt jedem, der an ihn und seinen Sohn Jesus Christus glaubt, den Heiligen Geist. Und alle haben den gleichen Heiligen Geist. Vollkommen unabhängig vom Geschlecht. Und der Heilige Geist, der will uns helfen, dass wir ein Leben führen, das Gott die Ehre gibt. Und ein Leben führen, das Gott gehorsam ist. Das ist nämlich auch kein Selbstläufer. Und der Auftrag, den Gott uns gibt, der ist so vielschichtig. Da ist natürlich auf der einen Seite der Auftrag, das Wort Gottes weiterzusagen. Auf der anderen Seite kann das die Diakonie sein, diakonische Hilfe zu leisten. Es kann aber auch sein, dass ich vielleicht aufgerufen bin, Menschen ganz praktisch zu helfen, durch meine handwerklichen Fähigkeiten meinetwegen. Ja? Und die Frage ist, was setze ich davon auch praktisch um? Der Heilige Geist ist uns als eine Kraftquelle gegeben. Und ich sage es mal jetzt im Bild, Gott stellt uns ein Auto mit ordentlich PS zur Verfügung. Und die Frage ist, nutze ich dieses Auto oder gehe ich zu Fuß? Beides ist möglich. Du kommst als Beispiel, jetzt kommst du als Fußgänger besser nach Werdorf als mit dem Auto. Ist Tatsache. Aber im Normalfall, wenn du nach Aslar willst, ist es besser, durch Werdorf durchzufahren, und zwar mit dem Auto. Und jetzt gibt Gott dir den Heiligen Geist und gibt dir die Kraft dazu, dass du in seinem Reich mitmachen kannst. Du kommst auch als Fußgänger ans Ziel, ist überhaupt keine Frage. Kannst auch langsam gehen, du kommst ans Ziel. Kommst auf Deutsch gesagt in den Himmel. Aber du wirst vieles von dem, was der Herr Jesus für dich bereithält, auch an Positivem, auch an Mitarbeit, nicht erledigen können, wenn du läufst. Nutzt du die Kraft des Heiligen Geistes? Als zweites die Liebe. Und die Liebe bedeutet zunächst mal die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Und hier ist eins schon mal ganz wichtig. Es geht nicht dabei um Gefühle. Es geht nicht um Gefühle. Aber für den Herrn Jesus ist Liebe eine Grundhaltung von Christen. Der sagt, wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder oder seine Schwester, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Ganz deutlich wird das Ganze im 1. Korintherbrief. In 1. Korinther 12 beschreibt der Apostel Paulus die Gaben, die Menschen haben. In 1. Korinther 14 beschreibt er dann, wie ich diese Gaben einsetzen kann. Und was steht dazwischen? 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe, das steht dazwischen. Das steht zwischen den Gaben und dem Umsetzen der Gaben, die Liebe. Die Liebe muss praktisch die Motivation sein, die Gaben, die ich von Gott bekommen habe, auch wirklich einzusetzen. Ich bringe ein einfaches Beispiel. Ich liebe meine Kinder. Und weil ich sie liebe, haben die von meiner Frau und mir, die haben Essen und Trinken bekommen, die haben Kleidung bekommen, die haben ein Dach über dem Kopf bekommen, die sind getröstet worden, die haben Hilfe bekommen, soweit es in unserem Rahmen möglich war. Warum? Weil wir uns lieben, weil da eine Beziehung ist, einfach zwischen den Kindern und mir. Die ist da. Und genauso ist das, wenn ich eine Beziehung zu Gott habe. Dann will ich mich ja bemühen, wenn ich da eine Beziehung habe, diesem Gott auch gerecht zu werden. Dann will ich mich bemühen, ein Leben zu führen, das diesem Gott und seinen Vorstellungen für mein Leben entspricht. Und auf der anderen Seite ist aber auch Gott dauerhaft bemüht, uns und unseren Bedürfnissen, die ja ganz individuell sind, auch immer wieder gerecht zu werden. Jeder von uns hat seine eigenen Bedürfnisse, jeder von uns hat seine eigenen Anforderungen, die er praktisch an Gott stellt. Und Gott müht sich diesen Anforderungen immer wieder nicht nur gerecht zu werden, sondern er wird ihnen auch gerecht. Aber wie der Herr Jesus schon sagt, es geht hier auch dabei, Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und zunächst mal ist bei dieser Liebe hier zu wissen, auch in Gemeinde geht es nicht um Emotionen. Stellt euch bitte mal vor, wir wären alle ineinander verliebt. Das wäre ein unbehebbares Gefühlschaos. Das würde fürchterlich in die Hose gehen. Das geht nicht. Es geht nicht um irgendwelche Emotionen in Gemeinde. Das kann nicht funktionieren. Die Emotionen habe ich zu meiner Frau, die habe ich zu meinen Kindern, aber doch nicht zu euch. Entschuldigt bitte. Ich mag euch, aber ich liebe euch nicht wie meine Familie. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Das wird bei euch genauso sein. Im Normalfall. Aber Tatsache ist doch, Es geht hier nicht um Emotionen, sondern um tätige Nächstenliebe. Und diese tätige Nächstenliebe, das ist das Wunderbare dabei, diese Liebe ist in unsere Herzen gegeben. In 2. Korinther 4, Vers 6, da steht, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in eure Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Auf Deutsch gesagt, Gott hat Liebe in dein Herz hineingelegt. Wenn es um Nächstenliebe geht, musst du diese Liebe nicht selbst produzieren oder irgendwie herstellen und sagen, ich muss den jetzt lieben, ich muss den jetzt lieben, ich kann ihn aber eigentlich nicht leiden, aber ich muss ihn ja lieben. Nein, es geht um tätige Nächstenliebe. Und die Frage ist, will ich das? Will ich meinen Nächsten lieben? Dass ich es kann, ist klar, weil die Liebe ist ja in mein Herz gegeben, die ist ja schon da. Die Frage ist, läuft die durch mich durch zu dem Nächsten hin oder tut sie das nicht? Aber da ist sie auf jeden Fall. Will ich dem anderen Gutes tun? Und die Frage ist, wie kann sich das äußern? Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass ich einem anderen Zeit schenke und ihm einfach mal zuhöre. Einfach Zeit schenken und zuhören. Das kann auch sein, dass ich mich bemühe, geduldig mit anderen Menschen zu sein. Ich denke da immer an den Supermarkt. Stehst du an der Kasse, zwei Plätze vor dir steht jemand, der fängt an, sein Kleingeld zu zählen und zählt und zählt und zählt und zählt. Und am Ende heißt es, ach, es reicht doch nicht, ich muss mit Karte bezahlen. Dann denke ich immer, Menschenskinder, Herr, schenk mir Geduld, aber schenkst du mir jetzt, dass ich den Mund halte? Ja? Versteht ihr, was ich meine? Geduld haben mit anderen Menschen. Das ist manchmal ganz schön schwer, Geduld zu haben. Oder auch neue Besucher herzlich willkommen heißen. Stell dir vor, du kommst morgens in den Gottesdienst und zwei Plätze weiter sitzt jemand, den du nicht kennst. Was machst du dann? Wer war das da, seit und her? Hast du den schon mal gesehen? Nee, kenne ich nicht. Wer ist das da? Keine Ahnung. Die Alternative wäre hinzugehen und zu sagen, hallo, guten Morgen, ich bin der Karl. Darf ich mich dir vorstellen? Ich heiße so und so. Wir haben uns ja noch nie gesehen. Dann wird die Person sich auch vorstellen, wenn sie halbwegs höflich ist. Wenn sie das nicht belässt, man ist es auch gut. Aber das kann man zum Beispiel machen und das tut nicht weh. Aber das vermittelt Herzlichkeit. Auch Begabungen einsetzen, die ich von Gott bekommen habe, um anderen was Gutes zu tun. Nicht nur in der Gemeinde. Das kann ich auch darüber hinaus. Wie gesagt, man muss die Begabung haben. Dann kann man das auch. Wer handwerklich begabt ist, der kann jemandem auch handwerklich was helfen. Du kannst auch mich anrufen. Ich kann dir auch bei der Elektrik helfen, aber dann rufst du am besten gleich die Feuerwehr mit, weil die den Kurzschluss, den ich verursacht habe, dann löschen müssen. Das ist die Konsequenz. Aber verstehst du, was ich meine? Wenn du Begabung hast, dann kannst du die Begabung im Rahmen deiner Möglichkeiten einsetzen. Auch ermutigen, statt zu kritisieren. Wir neigen manchmal dazu, dass wir sagen, ach, ich finde das ja eigentlich ganz gut. Aber, lass doch einfach mal das Aber weg. Ich finde es eigentlich gut, was du machst. Ich finde es toll, was du machst. Punkt. Oder ein Ausrufezeichen. Und nicht immer ein Aber. Wenn du willst, kannst du an allem was zu kritisieren finden. Das ist doch keine Kunst zu kritisieren. Das kann doch jeder von uns. Können wir alle. Aber zu sagen, ich finde es gut, was du machst und fertig und aus. Und dann brauche ich nichts mehr hinterherzuschieben. Oder auch freundliche und gute Worte für die Mitmenschen finden. Was bricht uns für einen Zacken aus der Krone, wenn ich durchs Dorf gehe oder jemanden treffe und sage guten Tag oder sage Hallo? Das ist Freundlichkeit. Ich denke, das ist eigentlich das Normale. Und wenn ich das nicht mache, dann muss ich mir fragen, warum mache ich das eigentlich nicht? Bin ich schon so verknistert, dass ich das nicht mehr hinkriege, dass ich die Zähne nicht mehr auseinanderkriege? Oder auch großzügig sein, Dinge vielleicht auch verleihen oder verschenken und zu sagen, hier du, pass mal auf, ich hab da was, ich kann das gar nicht gebrauchen. Hast du ein Interesse daran, brauchst du es? Und es dann einfach loszulassen. Das ist eine gute Möglichkeit. Und dafür sollte ich mir eigentlich immer wieder neu die Fragen stellen, wer braucht gerade in meiner Umgebung Hilfe? Wer ist der, der jetzt gerade Hilfe braucht? Wen übersehe ich vielleicht auch regelmäßig, weil ich es gar nicht so mitkriege, dass er Hilfe braucht? Oder die Frage, wie könnte ich heute mit irgendeiner Kleinigkeit einem anderen eine Freude machen? Mit einer Kleinigkeit, nichts Großes. Wo fordert Gott mich vielleicht auch heraus, unbequeme Liebe zu zeigen? Wo ich es eigentlich nicht will, wo ich eigentlich keine Lust habe. Und welche Begabung? Liebe bleibt also eigentlich nie einfach nur ein Gefühl, sondern Liebe soll und will eigentlich auch Tat werden. Darum geht es, um tätige Nächstenliebe. Und der nächste, der letzte Punkt für heute Morgen ist die Besonnenheit. Manchmal wird Besonnenheit auch mit dem Wort Zucht übersetzt. Aber Zucht, finde ich, hört sich sehr negativ an. Das hört sich für mich immer wie Straf oder sowas an. Also ist kein angenehmes Wort. Aber Sophronimus, das Gegenteil ist vielleicht Leichtsinnigkeit oder Unüberlegtheit. Und das will einfach sagen, Gottes Geist hilft uns dazu, angemessen zu handeln. Angemessen zu handeln. Und natürlich kannst du über dieses Angemessene stundenlang nachdenken und philosophieren, aber letzten Endes geht es auch darum, dass ich es wirklich Tat werden lasse, dass ich ans Umsetzen komme. Und da will der Heilige Geist mir einfach helfen, besonnen zu überlegen, was ist eigentlich für mich jetzt dran? Was ist jetzt richtig? Was ist wichtig? Was wünscht sich Gott jetzt von mir? Klammer auf. Wenn du dir diese Frage jetzt gerade nicht stellst, ist es ja okay. Aber wenn du sie dir stellst, solltest du wissen, wenn du jetzt eine Aufgabe von Gott hast, dann mach die einfach so lange weiter, bis Gott dich abruft und nicht sagen, dann höre ich schon mal damit auf, dann kann ich ja was Neues überlegen. So funktioniert es im Reich Gottes nicht. Sondern wenn du eine Aufgabe hast, führ sie aus, bis Gott dir was Neues zeigt. Es gibt auch in Gemeinde Menschen, die sind unglaublich schnell zu begeistern. Denen erzählst du irgendwas Neues von Gemeinde und sagst, oh, das genau, das müssen wir jetzt auch machen. Das ist unser Ding, genau das müssen wir bei uns auch machen. Die denken aber nicht weiter darüber nach, ob das wirklich sinnvoll für die Gemeinde ist, sondern die sind einfach begeistert von etwas Neuem und neu ist meistens gut, also müssen wir das jetzt auch so versuchen. Das ist nicht so gut, glaube ich. Aber hier geht es ja, wie gesagt, auch ums Zeugnis für den Glauben. Und im Matthäusevangelium, da lesen wir etwas, was sicherlich zunächst einfach mal dafür gilt, wenn wir vor einem Gericht oder der Obrigkeit stehen, aber es trifft auch das Zeugnis des Glaubens. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sagt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Wichtig ist, habt ihr das gehört? Der Heilige Geist wird euch zu der Stunde das geben. Nicht 3 Wochen vorher und ich fange dann an zu überlegen, was könnte ich jetzt sagen, wenn ich Zeugnis von Jesus geben will. Und dann überlegst du dir ein paar ganz scholle Worte und dann nächstes spricht dich irgendwie drauf an, dann fängst du an und sagst einfach deinen Text auf. Das ist ja wenig sinnvoll. Sondern der Heilige Geist gibt dir das in der Stunde, in dem Moment, auf Deutsch gesagt, dann, wenn du es wagst und den Mut aufbringst, von Jesus zu reden, dann wird der Heilige Geist dir das, die richtigen Worte geben. Und da brauche ich keine Angst haben, dass mir nichts einfällt. Warum? Weil Gott ja sagt, nicht du bist, der da redet, sondern mein Geist, der spricht dann durch dich. Also wenn du dich traust, den Mund aufzumachen, dann wird das passieren, vorher nicht. Und der gleiche Heilige Geist, der uns zur Nächstenliebe auffordert, hilft uns auch dann, wenn es darum geht, über unseren Glauben zu reden. Und ein Stück weit ist bei der Besonnenheit auch ja, ein Stück weit der Moralbegriff durchaus wichtig. Also Moral bezeichnet ja alle Werte, alle Normen, die wir einteilen in das, sind sie gut, sind sie richtig, tue ich sie oder tue ich sie nicht. Und der Heilige Geist hilft uns einfach im richtigen Moment, das Richtige zu tun. Und das bedeutet zum Beispiel auch, wenn Menschen vielleicht was ganz Schweres erleben, dann ist es nicht gut, auf die zuzustürmen und denen gleich mal 5 Bibelworte zu sagen. Warum? Vielleicht tut es denen einfach gut, wenn du denen mal zuhörst und lässt das ganze fromme Gedönse weg. Aber vielleicht kannst du zum Schluss fragen, hör mal, darf ich für dich beten? Und dann wird ein Schuh draus. Als ich damals den Schlaganfall hatte, haben mir viele Menschen Bibelworte geschickt. Und irgendwann habe ich, wenn ich die gelesen habe, einfach weitergescrollt, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Ich konnte es nicht mehr lesen, ich wollte es nicht mehr lesen. Es ging mir sowas auf den Keks. Ja, die haben es alle gut gemeint. Aber es war nicht gut, weil ich so schwach war. Ich habe mich anders gefühlt. Gott ist die Liebe. Natürlich ist Gott die Liebe. Aber hör dir mal an, Gott ist die Liebe und du liegst da, die haben dir gerade deinen Schädel aufgesäbelt. Gott ist die Liebe. Ich sehe es da oben, ich merke es. Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich die Liebe. Versteht ihr, was ich meine? Nicht immer ist es angebracht, irgendein frommes Wort zu sagen. Manchmal ist es angebracht, einfach still zu schweigen und mit jemand sein Leid auszuhalten. Das ist oft viel wichtiger als vieles andere. Und der Heilige Geist ist der, der uns die Weisheit schenkt, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Kraft, Liebe, Besonnenheit. Man könnte sagen, zusammen wird letzten Endes ein Schuh draus. Und die Basis von alledem ist natürlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Fundament von allem. Und zweifellos ist da unsere Beziehung zu Gott ganz maßgeblich wichtig. Je enger meine Beziehung zu Gott ist, desto mehr merke ich diesen Heiligen Geist auch in meinem Leben. Aber es geht dann auch darum, dass ich gewillt bin, das, was der mir aufs Herz legt, umzusetzen. Mir ist das Problem oft der Wille. Ich habe nämlich nicht immer zu 100% Lust. Manchmal habe ich keine Lust. Es kann auch sein, ich werde morgens wach und bin schlecht gelaunt. Warum auch immer. Nur weil ich rausgucke und die Sonne mir blöd ins Gesicht geschienen hat. Es kann aber auch sein, dass mir einfach das Wetter nicht passt. Mal ist es mir zu heiß, mal ist es mir zu kalt. Ich finde schon was. Dann habe ich einfach keine Lust. Habt ihr immer Lust? Nee? Ich vermute mal nicht, sonst wären ja die Bibelstunden und Gottesdienste immer knallvoll besucht. Ist ja nicht der Fall. Ich habe auch nicht immer Lust, ja. Aber hier kann ich den Herrn Jesus bitten, dass er mir hilft, dass ich Freude finde wieder am Mitmachen. Freude finden am Mitmachen. Es gibt auch Menschen, die sagen, bevor ich jetzt irgendwas Falsches mache, weil da kann ich ja wirklich mit Schaden anrichten, dann mache ich lieber gar nichts. Wenn du das mit aufrichtigem Herzen denkst, ist das aller Ehren wert, weil du ja gewillt bist, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber diese Angst brauchst du wirklich nicht zu haben. Gott wird dir schon das Richtige zum richtigen Moment geben. Du musst keine Angst haben, was Falsches zu machen im Reich Gottes. Nichts zu machen, das ist schlecht. Und vielleicht ist es gerade da, wenn es geht, darum Zeugnis zu sein vom Herrn Jesus, nichts anderes als Feigheit, die uns davon abhält, das zu tun. Und vielleicht ist es, wenn es um tätige Nächstenliebe geht, nichts anderes als einfach nur Faulheit, dass ich es nicht mache. Und da kann ich den Herrn Jesus bitten, dass er mir hilft. Der Heilige Geist will uns immer neu dazu motivieren, angemessen und gut zu handeln. Und es geht dann nicht nach dem Motto, Hauptsache irgendwas gemacht, das wäre wahrscheinlich gar nicht gut. Aber es geht darum, das zu tun, was der Herr mir aufs Herz legt. Und darin sind Kraft, Liebe und Besonnenheit so wichtig für unser Leben. Gott rüstet uns damit aus, dass wir ein Leben führen können, das wirklich ihm die Ehre gibt. Sei kein Feigling. Feigheit und Angst soll nicht das Leben von Christen bestimmen. Wir sollen unser Leben ganz bewusst, mutig mit dem Heiligen Geist führen und Christus bezeugen und bekennen, uns bemühen, Liebe wirklich Tat werden zu lassen und auch besonnen und angemessen zu reagieren, so wie der Heilige Geist uns das immer wieder neu schenken wird. Und darum, wer sich vom Geist Gottes führen und leiten lässt, der darf sein Leben wirklich mutig gestalten. Dazu segne dich der Herr. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns alle kennst. Du weißt genau, was jetzt in unseren Köpfen vorgeht. Du weißt, was du mit uns vorhast. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du dich in unserem Leben
vergegenwärtigst und erfüllst, dass du unser Leben erfüllst und dass wir bereit sind, das zu tun, was du uns aufs Herz legst. Herr, manchmal wird uns das herausfordern, manchmal wird uns es leicht fallen, aber wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns durch deinen Geist immer neu die Motivation schenkst, auch dir gehorsam zu sein und das zu tun, was du uns aufs Herz legst. Du verlangst nie mehr von uns, als wir überhaupt in der Lage sind zu leisten, und darum dürfen wir wissen, dass du uns auch nie überfordern wirst. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns darum Mut schenkst, von dir zu reden, unseren Glauben zu zeugen, Liebe wirklich Tat werden zu lassen, und dass du uns durch deinen Geist immer neu hilfst, angemessene und gute Entscheidungen auch im Blick auf uns und unsere Mitmenschen zu treffen. Wir vertrauen darauf, dass du uns einfach täglich begleitest und uns hilfst. Amen. Wir singen jetzt "Wenn Friede mit Gott".